Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Zwei Gesichter, wie wir uns in Menschen täuschen. Nein, es geht in diesem Ab 21 Podcast heute nicht um Menschen aus der FDP Thüringen oder auch aus der CDU Thüringen. Nein, es geht unter anderem um Mietnomaden, die durch WGs ziehen und da Löcher ins Mietkonto reißen. Wie man solche Betrügerinnen und Betrüger erkennt, erklärt uns der Polizeigewerkschafter Erik Manke aus Hamburg. Er weiß aus seiner Arbeit, mit welchen Tricks diese Betrügerinnen und Betrüger arbeiten. Und wenn Eva und Nick das mal früher gehört hätten, dann wäre ihnen vielleicht vieles erspart geblieben. Die beiden leben in einer WG zusammen mit Dominik in Berlin-Kreuzberg und da hat sich eines Tages auf eine WG-Anzeige eine Carina gemeldet. Eine alte Bekannte von Dominik, er fand sie ganz okay, Nick nach einem Treffen auch. Eva hat den beiden Mitbewohnern vertraut. Und dann, nach wenigen Wochen, war Carina schon wieder weg. Hinterlassen hatte sie nur ein fettes Loch in der WG-Kasse. Ich habe mit Eva und Nick über diese Geschichte gesprochen und sie gefragt, ob sie sich Carina beim WG-Casting vielleicht, wie ich das mal gemacht habe, nett getrunken haben.
Ich glaube, wir haben eher den Fehler gemacht, so ein seltsames Urvertrauen zu haben, dass man ja schon irgendwie aus einem, keine Ahnung, Soziotop stammt, irgendwie Berliner, junge Leute, irgendwas mit medienmäßig, bisschen wie das Klischee so will. Und das nach dem Motto, eigentlich egal wer da kommt, wird schon okay sein. Und dann auch den Fehler gemacht, uns nicht so wirklich viel mit ihr als Kandidatin zu beschäftigen.
Also ihr kanntet euch schon vorher.
Genau, Dominik, der Dritte im Bunde, kannte sie aber eher ganz lose und von vor ganz, ganz vielen Jahren. Also er hat selbst gesagt, er kann jetzt nicht so komplett seine Hand für sie ins Feuer legen, aber sie sei schon okay.
Wie war das erste Zusammentreffen dann? Erstmal hat sie aber euch eine Weile gewohnt. Wie war das, Nick?
Was auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass sie schon so ziemlich jeden Abend getrunken hat. Und wir sind jetzt selbst alle keine Kinder von Traurigkeit, aber wenn jemand jetzt jeden Abend mit irgendwie leicht glasigem Blick an die Wand starrt und Wein trinkt, sie wirkte auf mich so ein bisschen distanziert zu den Dingen. Also beim Casting war sie noch sehr, sehr irgendwie aufgeregt, over the top und hat irgendwie alles an Grund und Boden geredet. Und danach wurde es eigentlich eher, dass man das Gefühl hatte, sie ist gegenüber der Welt und auch sich selbst, hat sie so eine gewisse Distanz. Und dann war es ja natürlich auch so, im Endeffekt war sie ja gar nicht so lange da.
Ja, sie war, glaube ich, nur eine Woche, zwei maximal.
Sowas wie zwei Wochen, ja.
Da. Und da ja, hat sie Dominik erzählt, dass sie beruflich nach Kiel muss für ein, weiß gar nicht mehr, irgendein Job am Filmset oder sowas. Und mir hatte sie erzählt, dass sie ja auf so eine Facebook-Anzeige von Urlaub gegen Hand, also da kann man für Leute irgendwie auf das Haus aufpassen und kostenlos dort wohnen, an der Ostsee, dass sie dort ist übers Wochenende und dann wiederkommt. Aber ja, sie kam dann eben nicht nach einem Wochenende wieder, auch nicht nach einer Woche. Und ich glaube, dann hatten wir uns auch angefangen, Sorgen zu machen.
Habt ihr euch dann um sie gekümmert? Habt ihr dann irgendwie geschrieben? Habt ihr Kontakt aufgenommen?
Auf allen Kanälen kontaktiert, die uns zur Verfügung standen. Also vor allen Dingen natürlich übers Telefon, aber jetzt auch Facebook und sowas. Sie hat sich trotzdem nicht gemeldet. Ja, dann haben wir uns schon wirkliche Sorgen gemacht. Aber so plötzlich sie weg war, war sie dann nach einer gewissen Zeit,
ich glaub,
auf jeden
zwei
Fall,
Wochen.
Nach zwei Wochen oder so wieder da.
Puff, einfach wieder in der WG gestanden.
Ja.
Mit.
Und also ich meine, wart ihr dann da und habt gesagt, sag mal, spinnst du? Also wie kann man, also ich würde aus allen Wolken fallen.
Ja.
Wir waren eigentlich auch, weil wir es halt doof hatten, dass sie jetzt gar nicht meldet. Und irgendwann dachten wir, okay, entweder irgendwie will sie sich bei uns nicht melden oder sie ist tot. Also wenn man, nee,
ja,
also
klar,
ich meine, wenn man auf
so
Facebook und was,
ne?
Ich was, auf vielen, allen möglichen Kanälen nicht reagiert, also so gar nicht, dann muss ja irgendwas sein. Und sie kam dann halt ohne Anmeldung einfach wieder in der WG nach zwei Wochen an und wir wollten eigentlich schon anfangen, was ist los und noch kein Geld überwiesen und alles nicht und tralala, hat sie dann halt angefangen zu erzählen, dass ihr im ICE ihre Handtasche geklaut wurde.
Also sie war dann auch wiederum so von diesem Fall, ob es den jetzt gab oder nicht, emotional so mitgenommen, dass sie quasi alle weiteren Fragen, die es von uns hätte geben können und die wir hätten stellen wollen, die konnte man quasi nicht mehr stellen. Also sie war sehr, sehr aufgebracht. So, und dann hat man gedacht, okay, das ist jetzt nicht die Situation, zum Beispiel mir ist sofort aufgefallen, okay, es wurde dir alles geklaut, aber den Haustürschlüssel hast du noch, das ist ja zumindest mal seltsam, dann denkt man aber, okay, es kann ich hier jetzt schlecht irgendwie wie so ein schlechter Detektiv ihr das dann irgendwie an den Kopf werfen, wenn sie gerade sagt, dass ihr ganzes Leben geklaut wurde, gut, dann fragt man das halt nicht.
Ihr hattet, du hast gerade gesagt, Eva, sie hatte noch nichts bezahlt, also keine Kaution gezahlt, ihr hattet auch keinen Mietvertrag geschlossen zu dem Zeitpunkt in irgendeiner Form, auch natürlich noch keine Miete überwiesen. Also ihr wart eigentlich, ja, sehr, sehr gutgläubig am Anfang.
Ja, und eben halt auch dadurch, dass Dominik sie schon kannte. Also ich meine, die hatten sich irgendwann vor 10 Jahren bei einem Tischtennisturnier kennengelernt und er kannte wiederum auch ihren Freundeskreis. Und ich finde halt, durch dieses Freunde-Freundes-Dingens gibt es irgendwie so ein Vertrauen, was man dann hat.
Sicherlich waren wir vielleicht auch einfach zu naiv, beziehungsweise haben uns nicht die Zeit genommen, uns angemessen zu kümmern. Das muss man schon in dieser Anfangszeit sagen.
Wie lange war denn diese Anfangszeit und wann war klar, okay, die wird jetzt vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr wiederkommen?
Ja, das war eigentlich nach dem zweiten Verschwinden. Also nachdem sie kurz, nachdem sie wieder da war, eine Woche oder sowas, wieder verschwunden ist, haben wir uns das schon gedacht. Jetzt ist es endgültig seltsam und haben dann auch recht schnell begriffen, ja, dass sie nicht wiederkommt, haben dann noch Nachrichten geschrieben nach dem Motto, melde dich bitte jetzt oder wir müssen irgendwie deine Sachen in den Keller unterstellen, das Zimmer neu vermieten und so weiter. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon nicht mehr damit gerechnet, dass sie sich meldet.
Was war dann der nächste Schritt, den ihr unternommen habt, als dann klar war, sie kommt nicht mehr wieder? Oder zumindest muss man davon ausgehen, dass sie nicht mehr wiederkommt?
Wir hatten uns halt auch dann um uns Sorgen gemacht, weil es halt einfach komisch und creepy war. Und wir haben dann schon auch in ihrem Zimmer geschaut nach Hinweisen, weil wir haben halt auch gedacht, okay, vielleicht ist halt wieder was passiert. Mhm. Also haben dann viele Briefe gefunden, die einfach auf ihrem Schreibtisch lagen, die nicht an sie selbst adressiert waren, sondern an andere und unter anderem auch an eben eine Agentur. Dann haben wir gedacht, rufen wir doch einfach mal in der Agentur an.
Ja, das war, glaube ich, auch der Moment, wo wir endgültig verstanden, dass das in irgendeine seltsame Richtung kippt, weil ich habe in dieser Agentur angerufen und einfach gefragt, hallo, also einfach in 2 Worten erklärt, was passiert ist, dass wir die Mitbewohner sind und Sorgen machen und uns fragen, wo Carina ist und ja, dann auf der anderen Seite der Leitung erstmal so ein Schweigen war und dann die Antwort, ja, das geht uns ganz genauso, war irgendwie, zu dem Zeitpunkt hatten wir schon sie quasi als Mitbewohnerin gestrichen, sage ich mal. Ja, wir haben das Schloss ausgetauscht, wir haben ja Sachen.
Oh, so krass.
Ja, weil wir hatten schon ein schlechtes Gefühl. Wir wollten nicht, dass jemand einen Schlüssel hat, von dem wir wissen, können wir nicht mehr vertrauen, meldet sich nicht. Warum hat jemand Briefe, die an 7 verschiedene Leute adressiert sind, aber nicht an ihn selbst? Von außen haben wir halt aufgeguckt. Und da steht ja, an wen die Briefe gesendet werden. Wir haben einen der Menschen erreicht, an den einer der Briefe adressiert war. Und der hat dann Dominik erzählt, dass Carina ihm 2.500 Euro Miete schuldet. Ah. Also auch nochmal wesentlich mehr als uns. Da war uns klar, dass wir quasi einer Person aufgesessen sind, die zumindest vor solchen Betrügereien eindeutig keinen Halt macht.
Gab es denn aber irgendwas, wo ihr gesagt habt, okay, die hat uns auch was geklaut, jenseits von der Kohle, die sie euch geschuldet hat?
Ja, also es kam erst später auf. Die WG hat sich jetzt unabhängig von Carina aufgelöst. Innerhalb des Umzuges habe ich gemerkt, dass mein Erbschmuck fehlt. Also es war die Kommunionskette von meiner Mutter und ein goldenes Armband von meiner Großmutter. Ja, das war weg und ich wollte auch es nicht wagen, jetzt Carina unmittelbar damit
in Verbindung zu bringen.
Ja. Und hatte aber da schon dieses Gefühl in die Richtung gehend, weil wir eben zu dem Zeitpunkt auch mit anderen Leuten schon anhand dieser Briefe in Kontakt getreten waren, wo sich halt immer mehr das Bild verfestigt hatte, dass sie klaut und betrügt und womöglich auch psychisch nicht ganz stabil auf der Höhe ist. Ja.
Als dann eben Eva auch gemerkt hat, dass ihr Kommunionsschmuck weg ist, dann haben wir anhand dieser Briefe, die wir hatten und anhand der Leute eben weitergesucht und dann auch erstmal mehr Leute kontaktiert. Und über eine dieser Personen, das war eine Freundin von Carina, haben wir erfahren, dass sie unter falschem Namen einen Instagram-Account führt, wo sie aber schon aktuelle Bilder aus ihrem Leben postet. Und haben eben dann uns diesen Account angeschaut und sind schon ein bisschen aus allen Wolken gefallen, weil das war so ein Highlife, mir geht's so gut.
Also so ein richtiger Instagram-Account.
Ja, so ein richtiger Instagram-Account.
Sie hat auf jeden Fall gepostet, wo sie sich gerade aufhält. Und es war dann schon ganz klar, dass sie da auch hingezogen ist. Zumal wir auch erfahren hatten, dass sie einen Mann kennengelernt hat, den sie am Strand irgendwie zufällig getroffen hätte und mit dem sie zusammen sei und auch bei ihm wohnen würde. dann haben wir halt gesehen, dass es viele Bilder aus einem Garten gibt und dann haben wir uns halt zusammengereimt, wie dieser Garten aussieht. Und dann dachten wir, okay, diese kleine Stadt an der Ostsee, die ist nicht so groß, lass uns doch einfach mal hinfahren.
Im Endeffekt, ja, lief es dann doch nicht über darüber, dass man quasi sich alle Gärten anguckt. Wir haben dann am Ende an diesem bevorzugten Standabschnitt, den wir auch im Nachhinein wissen, dass wir ihn richtig evaluiert hatten, gab es halt eben auch nur ein paar Cafés, Bars, Restaurants. Und da haben wir dann einfach bei Kellnern und Kellnern gefragt und da gab es dann einen Treffer.
Jetzt aber, wollen wir schon wissen, was passiert ist, als ihr sie dann endlich gefunden und auch getroffen habt? Wie hat sie dann das alles erklärt?
Sie blieb relativ ruhig. Wir haben sie in so einem Autohaus angetroffen und dann hat sie angefangen, über ihre schlimme Kindheit zu erzählen. Mhm. Also, dass sie mit 10 in ein Heim gegangen ist, weil der neue Freund ihrer Mutter gemeint hätte, dass entweder er bleibt oder das Kind gehen muss.
Und sie hat grundsätzlich so reagiert, als würde sie uns so eine Art Interview geben, als würde sie uns genau ein bisschen das sagen, was wir eben hören wollen, auch das mit der schwierigen Kindheit, dass sie jetzt aber auch schon in Therapie sei, dass sie eine Privatinsolvenz anmelde, nach dem Motto, ja, es gab ein Problem, ich sehe total ein, dass es ein Problem gab, die Besserung ist schon eingeleitet und ihr müsst mir jetzt einfach nur ein bisschen Zeit geben, indem ihr aber möglichst bitte nichts unternehmt. Dann wird sich alles total zum Wohlgefallen auflösen und ich werde selbstverständlich alle Leute, die ich betrogen habe, auch kontaktieren. Mhm. Und so. Das war so ein bisschen wie als genau das, was man hören will.
Sie hat es auf jeden Fall auch geschafft, dass wir ihr glauben und dass wir auch Mitleid hatten und gar nicht quasi jetzt irgendwie sie angehen konnten aufgrund dem, was eben vorgefallen ist oder wie sie halt auch andere Leute um Geld und so weiter geprellt hat.
Wie seid ihr auseinandergegangen?
Tatsächlich war ja unsere größte Motivation, sie zu suchen, einfach, dass wir Antworten erhalten, warum das alles so passiert ist. So gesehen sind wir schon auseinandergegangen, in dem Sinne, dass wir das bekommen haben, was wir wollten. Es war nur, im Nachhinein hatten wir alle das Gefühl, dass es nicht wirklich die Wahrheit war. Wir sind so auseinandergegangen, dass wir sozusagen über diese ganze Sache im Kontakt bleiben, dass es nicht jetzt gegessen ist damit. Es war am Anfang bei uns das Gefühl, ja, wir haben mehr erreicht, als wir dachten, dass wir erreichen. Und in den Tagen danach immer stärker das Gefühl, okay, irgendwie hat sie uns irgendwas erzählt, um uns loszuwerden. Hat ja auch geklappt. Verklagt haben wir sie zu dem Zeitpunkt auch nicht. Das heißt, polizeilich ist sie immer noch fein aus. Und dann hat sie, kurz nachdem wir da waren, kommt auf einmal so ein ganz dramatisches Krankenhausbild bei Instagram, das suggeriert, dass sie mit im Krankenhaus liege, aber auch noch ganz schwere Schmerzmedikamente kriegt, also jetzt, was jetzt für mich erstmal heißt, nicht per se etwas ein psychischer Zusammenbruch, sondern als hätte sie, wäre ihr körperlich was auch immer zugestoßen. Mhm. Und das haben wir dann im Nachhinein schon so ein bisschen so interpretiert. Sie will, dass wir Mitleid haben, sie will, dass wir quasi niemanden mitteilen. Wir kennen ja die ganzen Leute oder haben wir die ja in der Recherche kennengelernt, die sie betrogen hat, dass wir ihre Adresse schlichtweg nicht weitergeben, weil die hatten wir ja jetzt. Ihre Adresse, ihren Kontakt. Und dann haben wir mit ein paar Tagen Verspätung zwar, aber haben wir dann da angerufen bei ihr auf der Arbeit. Ja, und sie ist fröhlich ans Telefon gegangen. Jetzt können wir nicht beweisen, das war nicht der gleiche Tag, aber ja, es ist aber auch sehr recht unwahrscheinlich, dass jemand mit schwersten Medikamenteneinnahme im Krankenhaus liegt. Ja.
Habt ihr denn euer Geld bekommen und alle anderen auch, wie sie es euch versprochen hatte?
Sie hat uns, ohne dass wir übrigens danach gefragt haben, weil wir wollten wirklich erstmal antworten, einen Teil des Geldes in die Hand gedrückt, als wir da waren. Alle anderen, nein. Mhm. Auch eine ganze Zeit danach war immer noch nichts. Im Gegenteil, es haben sich, nachdem wir die Geschichte veröffentlicht und im Tagesspiegel sie abgedruckt wurde, haben sich bei uns weitere Leute gemeldet, ein ganzer Kreis von Menschen, wo sie wohl das Gleiche abgezogen hat, mit einer, nach dem, was diese Menschen berichten, potenziell noch höheren Schadenssumme, als die, die wir in diesem einen Freundeskreis ermittelt hatten. Das heißt, also im Gegenteil, es ist tatsächlich ja sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Dunkelziffer viel höher ist.
Was ist euer Fazit nach all dem? Wart ihr zu leichtgläubig? Dieses Urvertrauen, ist es erschüttert worden?
Ja, es ist insofern erschüttert worden, als dass ich zumindest mir sagen würde, wenn man jemanden nochmal so castet oder in einer solchen Situation, würde ich mir auf jeden Fall vornehmen, zumindest mir mehr Zeit zu nehmen, weil im Grunde genommen vertraue ich eigentlich ziemlich stark, persönlich zumindest, auf mein Urteil gegenüber Menschen, wie ich sie einschätze. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich per se deswegen Menschen, die ich nicht gut kenne, nicht mehr vertraue, weil ich glaube, das wäre irgendwie auch ein bitteres Fazit.
Also ich war hauptsächlich sauer auf Carina, dass man sowas abzieht und war auch irgendwo sauer auf mich, dass ich, ja, wie auch Nick schon sagte, nicht am Anfang ein bisschen mehr Zeit gelassen habe, mich mit ihr zu befassen, mit ihr zu reden und vielleicht hätte man da auch vieles verhindern können, auch wenn man ja
Ist dein Erbschmuck wieder da?
Nö. Als wir dort bei ihr an der Ostsee waren, hat sie geschworen, dass sie ihn nicht hat. Komischerweise hat dieser Kreis, der sich nach unserer Veröffentlichung gemeldet hat, wo sie auch nochmal geklaut hat und andere Sachen gemacht hat, da wurde auch Erbschmuck geklaut. Also ich bin mir schon mittlerweile sicher, dass sie ihn hat, aber ich habe jetzt auch von abgesehen, damit zur Polizei zu gehen oder Weiteres zu tun und habe jetzt quasi mit Vollendung der Geschichte ja irgendwie meinen Frieden damit gefunden.
Eva und Nick, JournalistInnen aus Berlin, haben uns erzählt von ihrer ehemaligen Mitbewohnerin Carina, die sie belogen und betrogen hat und ein fettes Loch in die WG-Kasse gerissen hat. Das Ganze haben Nick und Eva auch in eine sehr packende Reportage gepackt, die ihr nachlesen könnt beim Berliner Tagesspiegel. Menschen mit zwei Gesichtern, two-faced, oder man könnte auch einfach sagen Betrügerinnen und Betrüger. Unser Thema heute hier in der Ab21. Und eben haben wir von Eva und Nick gehört, wie das ist, wenn man einer betrügerischen Mitbewohnerin aufsitzt. Jetzt wollen wir klären, wie man sowas vielleicht verhindern kann, wie man Menschen mit zwei Gesichtern erkennt. Klären wollen wir das mit Erik Manke von der Polizeigewerkschaft aus Hamburg, Fachbereich Kriminalpolizei. Er weiß, wie man Betrügerinnen und Betrüger hinter Gitter bringt und sagt deswegen: Wir alle betrügen und lügen im Alltag, mal mehr, mal weniger. Zum Beispiel, wenn wir unseren Liebsten sagen, wir hätten sie vermisst, obwohl wir den ganzen Tag gearbeitet haben, ohne an sie zu denken und ohne sie zu vermissen. Der Unterschied zu richtigen Betrügerinnen und Betrügern ist aber, da kommt noch eine ganz fette Komponente dazu.
Es gibt unterschiedliche Arten von Betrüger. Die einen machen das aus beispielsweise einem gewissen Spielantrieb heraus. Und jeder Mensch hat ja einen Spielantrieb und jeder Mensch ist auch irgendwie ein bisschen narzisstisch veranlagt. Bei Betrügern schlägt das Pendel bei diesen beiden Sachen besonders weit aus. Der reine Narzisst ist ja nur darauf bedacht, für sich das Allerbeste rauszuholen. Das ist eine gewisse psychologische Störung, wodurch die hervorgerufen wurde, kann man immer nicht genau sagen, gibt es aber ganz viele Ursachen für und sind ganz oft auch in der Kindheit und in der frühkindlichen Erziehung verhaftet. Mhm. Dann gibt es Menschen mit einem ausgeprägten Spielsinn, die versuchen, an die Grenzen zu gehen und gucken, Mensch, wie weit kann ich das Spiel denn treiben? Diese spieltüdelchen Betrüger sind aber im Regelfall keine Betrüger, die Mitmenschen betrügen, sondern die das auf Firmen abgesehen haben. Da ist der Anreiz aber nicht Macht und Vorteile, sondern dieser Spieltrieb steht da im Vordergrund. Mhm. Da gibt es aber unterschiedliche Gründe, warum Menschen betrügen. Und den Fall, den wir heute besprechen, das ist schon was sehr, sehr Narzisstisches. Dass da ein Mitmensch relativ empathielos die anderen Mitmenschen ausblendet, um für sich selbst einen Vorteil herauszuholen.
Jetzt hatten wir vorhin ja den Fall von Eva und Nick, die eben einer betrügerischen, jetzt Ex-Mitbewohnerin aufgesessen sind, die sie immer wieder vertröstet hat, wenn es darum ging, dass sie zum Beispiel Miete zahlen sollte oder Kaution zahlen sollte, die immer wieder diverse unterschiedliche Geschichten aufgetischt hat, warum es jetzt gerade nicht geht und warum sie generell vielleicht da ein bisschen anders tickt als andere. Ist es bei diesen Menschen krankhaft?
Das ist schon was Psychologisches und auch ein psychologischer Defekt, aber den gleich als krankhaft zu bezeichnen, das ist relativ schwierig. Solche Menschen haben eine Störung, die dazu führt, dass sie sich so verhalten, hat aber mit einem echten Krankheitsbild nur bedingt immer was zu tun.
Was treibt die dann an, wie gesagt, aus deiner Erfahrung zehrend, wenn sie jetzt, bleiben wir bei diesem Beispiel mit der Mietnomadin, die hat ja doch auch einen eigenen Vorteil daraus, die zahlt keine Miete.
Ich kenne die ja nur nicht, deswegen kann ich ja nur drüber mutmaßen.
Aber gut, das ist kein Einzelfall.
Nee, natürlich nicht. Genau. Das sind Menschen, die sind irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil sie einen Fehlgriff gemacht haben, weil sie selbst die finanziellen Ordnung nicht bewahren konnten für sich. Und die fangen dann an, für sich selbst die Welt erstmal zurechtzulügen, indem sie mich nicht hingehen und sagen, ich bin an meiner finanziellen Misere selbst schuld, sondern schieben, damit sie für sich selbst erstmal klarkommen und nicht irgendwie depressiv werden, um das mal so auszudrücken, schieben die Schuld auf andere, weil sich der und der so verhalten hat. Also mein Chef hat mir gekündigt, deswegen habe ich jetzt finanzielle Probleme, der ist ja blöd. Hm. Damit schieben das diese Verantwortung für die eigene Situation weg, blenden die komplett aus und sagen dann, und weil mir Schlechtes widerfahren ist und andere daran schuld sind, habe ich jetzt Recht, mir das auf diese Art, so wie ich es für richtig halte, wiederzuholen.
Wenn ihr mit diesen Menschen dann zu tun habt, nachdem sie sozusagen gestellt wurden, sind die dann einsichtig oder geht es dann eigentlich auch weiter, dass die das gar nicht bemerken, was sie da möglicherweise falsch gemacht haben?
Auch da gibt es wieder Unterschiede. Es gibt dann Leute, die sind oberflächlich dafür zugänglich und sehen das dann ein, verdrängen das dann später wieder. Also ich wäre ein großer Freund davon, wenn man solche Leute therapieren könnte und würde. Und dann gibt es natürlich noch Leute, die das überhaupt gar nicht einsehen, sondern denken, dass ihnen noch mehr Unrecht widerfährt, weil jetzt auf einmal die Polizei da wäre beispielsweise.
Wenn man, wie unsere beiden Gesprächsgäste vor dir, so jemanden bei sich zum Beispiel in der WG-Küche sitzen hat und diese Person fragt, ob sie da einziehen darf in der WG. Wie kann man an so einem Punkt schon erkennen, dass man es möglicherweise mit einer Person zu tun hat, die betrügerische Absichten hat, die Miete nicht zahlen wird, wie auch immer man das nennen will?
Das ist sehr, sehr schwierig in diesem ersten Gespräch. Also was ich jedem nur raten kann, wenn man einen Vertrag mit einer anderen Person eingeht, die man nicht ausgiebig kennt, dann macht man diese Verträge schriftlich. Dazu sind die wenigsten Menschen in der Lage, das zu machen. Das müsste eigentlich immer ein Volljurist machen, also beispielsweise ein Rechtsanwalt. Das Geld möchte man für den Rechtsanwalt nicht ausgeben, weil man sagt, Mensch, das wird schon nicht schief gehen. Das ist ja auch so eine Haltung, die man hat. Man will ja auch
Urvertrauen auch ein bisschen, oder?
Ja, natürlich, absolut. Nicht nur Urvertrauen, sondern generell, wenn man hinter jedem Menschen einen Straftäter sehen würde, also in seinem Umfeld, dann wird man ja auch irgendwann bekloppt, um das mal so vorsichtig auszudrücken. Aber nochmal zurück, back to the topic, wenn man da jemanden hat und wir nehmen jetzt mal diesen Mitbewohner, einen Vertrag machen, du zahlst das an Miete und das zahlst du an Kaution. Mhm. Wenn es eine Kaution geben soll, dann wird die fällig, bevor der Mensch einzieht.
Mhm. Wenn man jetzt aber ein mulmiges Gefühl hat und glaubt, vielleicht doch betrogen zu werden, was ist denn da ein gutes Warnsignal?
Auf eins sollte man immer achten, wenn einem anfängt, etwas komisch vorzukommen, dann ist ein gutes Bauchgefühl schon immer hilfreich, dann nochmal den Kopf mit einzuschalten und sich die Person mal anzuschauen, was redet die denn da eigentlich die ganze Zeit? Und Betrüger machen das halt so, dass sie, ich sage immer, Nebelkerzen zünden. Das heißt, man wird angesprochen, also der Betrüger wird angesprochen, Mensch, du hast deine Miete nicht pünktlich gezahlt, was ist denn da los? Und ein guter Betrüger wird niemals antworten, ja, ich habe folgendes Problem oder ich habe da was verkehrt gemacht, sondern wird immer sagen, da und da ist etwas passiert und deswegen habe ich jetzt dieses Problem. Das heißt, er wird immer von sich ablenken und immer versuchen zu sagen, Mensch, ich habe gerade ganz, ganz viel Pech im Leben. Und derjenige, der da betroffen ist, darf dann nicht irgendwann denken, Mensch, der hat ja wirklich Pech im Leben. Denn das ist ja total menschlich, dass man den dann bemitleidet, sondern da wirklich mal einen Schritt nach hinten gehen und sagen, Mensch, kann man eigentlich so viel Pech im Leben haben? Das klingt ja schon wirklich ein bisschen weird. Und dann mal den Kopf anschalten und sagen, Mensch, wie verhält er sich eigentlich? Der lenkt dauernd von sich ab und andere sind an seinen Problemen schuld. Da stimmt was nicht.
Jetzt müssen wir den Fall natürlich schon auch nochmal einmal durchspielen. Nick und Eva haben dann irgendwann gemerkt, okay, da läuft irgendwas nicht so richtig. Die ist immer wieder mal weg, die kommt immer wieder dann zurück, die Person. Aber irgendwann war sie eben dann ganz weg und es war einiges an Geld aufgelaufen. Das Mietkonto entsprechend im Minus. Dann haben die detektivmäßig aufgespürt. Ist das aus Sicht eines Polizisten wie dir in Ordnung? Ist das die richtige Art und Weise, damit umzugehen?
Gesetzeskonform. Ich weiß ja nicht, was.
Also es wurde keine Gewalt angewendet, ne? Es wurde, die haben sozusagen eins und eins zusammengezählt, nichts aufgemacht, was sie nicht hätten aufmachen dürfen. Also keine Briefe dergleichen, sondern einfach alles, was öffentlich zugänglich war, genutzt, um daraus Schlüsse zu ziehen.
Nehmen wir mal an, das ist alles so in Ordnung gewesen, wovon ich ausgehen will und möchte. Das kann man sehr gut machen. Man muss auch schnell erkennen, und das fällt den Leuten, die betroffen sind, sehr, sehr schwer, einfach zu sagen, Mensch, ich bin hier einem Mietnomaden aufgesessen, der hat bisher noch kein Geld gelassen. Warum hat er das gemacht? Sehr wahrscheinlich, weil er eine dementsprechend schlechte finanzielle Situation hat. Und dann muss man sich auch einmal überlegen, rein sachlich, wie viel Anstrengung will ich jetzt unternehmen, um noch irgendwie an Geld zu kommen? Da kann ich nur jedem Menschen sagen, sich versuchen, in aller Ruhe mal hinzusetzen, eine Liste zu machen, plus, minus, was sind meine Vorteile, wenn ich da jetzt Energie reinstecke, was sind meine Nachteile und dann da drunter eine Bilanz zu ziehen. Was ich immer raten muss.
Ein Anruf bei euch.
Immer ein Anruf bei der Polizei, respektive, es gibt ja auch die Möglichkeit, eine Online-Strafanzeige zu stellen.
Wir reden da jetzt nicht über Tausende von Euro, sondern meistens bewegt sich das im höheren dreistelligen, im niedrigen vierstelligen Bereich, wenn es da so um Mietnomaden, gerade in WGs. Verfolgt die Polizei tatsächlich sowas auch?
Ja, also wir haben im Betrugsbereich, und zwar im niederschwelligen Betrugsbereich, ist es bei der Hamburger Polizei so, dass es ein Massendelikt ist. Und Massen immer in jeder tiefsten Ermittlungstiefe zu verfolgen, ist sehr, sehr schwierig. Bei dem Fall, den wir hier haben, ist es ja so, dass die Klarpersonalien bekannt sind. Und dann ist es ja auch ein einfaches, da zu ermitteln. Irgendwie wird es ja einen Vertrag geben, ob mündlich oder schriftlich. Das ist das eine. Und auch ein mündlich geschlossener Vertrag ist gültig. Ob der aber beweisbar ist, da muss man sich wieder den Einzelfall angucken. Bloß wenn beispielsweise drei Leute sagen, ja, wir haben diesen Vertrag geschlossen mit der vierten Person und die vierte Person sagt, nee, das war anders, dann wird die Schwierigkeiten haben, das zu beweisen, dass es anders gewesen ist vor Gericht. Und in dem Fall ist es so, wenn die Polizei die Klarpersonalien zur Kenntnis bekommt, also Vorname, Nachname, Geburtsdatum und vielleicht noch einen ehemaligen Meldeort, dann hat man da schon Möglichkeiten, dem auf die Finger zu hauen, würde ich mal so sagen. Weil am Ende ist es eins, das muss man auch immer wissen, die Polizei folgt da dem Weg des Geldes. Das heißt, es gibt Finanzermittlungsmöglichkeiten, zu guter Letzt über die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen. Und da sind alle Bankkonten eingemeldet. Das heißt, wenn die Täterin irgendwann mal wieder ein Bankkonto hat, dann kriegt man das raus.
Sagt Erik Manke, Polizeigewerkschafter aus Hamburg. Wir lernen also, man muss Nebelkerzen erkennen und dann gegebenenfalls auch die Polizei anrufen. So legt man Betrügerinnen und Betrügern vielleicht sogar das Handwerk. Hier lief heute alles ohne Tricks ab in der Ab 21. Danke fürs Zuhören, sagt Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal, bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.